aus meiner Sicht sehen wir das ja auch schon in den letzten Jahren auch viel, viel mehr in der breiten Gesellschaft. Wir sprechen viel mehr über mentale Gesundheit, mentale Überlastung. Wir sehen, dass Burnout, Depression, stressbedingte Krankheiten weiter zunehmen. Und das hat natürlich auch was mit dieser beschleunigten Welt zu tun. Und die Frage ist ja, sehen wir eine Möglichkeit, da rauszukommen, wenn das weiter zunimmt? Ich glaube, dass die mentale Gesundheit, unsere mentale Energie, auch Veränderungsenergie, wenn wir auf das auf Veränderungen münzen, dass das gerade dadurch sehr, sehr bedroht ist tatsächlich. Deswegen tun sich auch viele Unternehmen schwer, wirkliche, wichtige, fundamentale Veränderungen nachhaltig und sinnvoll umzusetzen, weil es zu viel ist, weil einerseits die Energie fehlt, weil die Überzeugung fehlt, die Motivation fehlt. Und deswegen scheitern auch, naja, ich meine, wenn man jetzt mal so ein paar Studien zitieren würde, roundabout 70% der Change-Initiativen. Warum ist das so? Ne? Woher kommt das? Und das hat mit Sicherheit auch sehr, sehr stark damit zu tun.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Benjamin Rolf und Martin Permatier. Benjamin ist Experte für gesundes Führen und resiliente Teams. Als Leadership Coach und Organisationsberater begleitet er seit mehr als 10 Jahren Unternehmen und ihre Führungskräfte auf dem Weg in eine gesunde, wirksame Arbeitswelt. Er hostet außerdem den Leading Well Podcast, schreibt für diverse Wirtschaftsmagazine und ist Top Voice bei LinkedIn zu den Themen Führung, Zukunft der Arbeit und mentale Gesundheit. Ihr Gespräch dreht sich darum, wie wir die Veränderungsfähigkeit in Unternehmen in oftmals als so rasant, turbulent und überladen erlebten Zeiten nachhaltig stärken und einer Veränderungsmüdigkeit regenerativ begegnen können. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Benjamin Rolf zu begrüßen. Hallo Benjamin.
Hi Martin, freue mich sehr, dabei zu sein.
Benjamin, du bist Führungstrainer, Organisationsberater, begleitest Unternehmen, hast auch den eigenen Podcast Leading Well, durfte ich auch mal zu Gast sein, und betreust viele Führungsgruppen in Teams, hast einen Background in Konzernen wie IBM, Otto Group und anderen, wo du viel Change Management mitgemacht hast, viel auch im IT-Bereich, und bist jetzt seit 6 Jahren selbstständig. Und eines deiner Themen ist Veränderungsfähigkeit stärken. Warum bist du auf dieses Thema gekommen, der Veränderungsfähigkeit?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich merke jetzt in der aktuellen Zeit immer mehr, dass das so eine, ich würde mal sagen, fast verlorene Liebe ist, die ich wiedergefunden habe. Warum verlorene Liebe? So gesehen ist das tatsächlich eins der ersten großen Themen gewesen, mit denen ich mich auch in meinem beruflichen Werdegang beschäftigt habe. Also ich habe meine Bachelorarbeit damals tatsächlich auch über Change Readiness geschrieben. Mhm. Kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Damals auch in Zusammenarbeit mit IBM, wo ich dann später auch als Berater eingestiegen bin. Auch damals war so ein bisschen die Frage, es war auch in einem Change-Bereich, wie können wir Veränderungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft greifbar machen und messbar irgendwo auch machen. Natürlich bei den Projekten, bei den Kunden, die wir begleitet haben. Und mit dieser Frage habe ich mich dann einige Monate auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftigt, ein eigenes Modell auch mal entwickelt, was ich auch mal testen konnte bei ein, zwei Projekten. Also war ganz, ganz spannend. Dann habe ich aber schon gemerkt, dass es mich auch nochmal in ganz unterschiedliche Richtungen gezogen hatte. Auch dann, wie du gesagt hast, auch Otto Group, wo es nochmal ein bisschen mehr um Strategie, auch Kultur ging. Jetzt dann in der Selbstständigkeit sehr, sehr stark das Führungsthema, was mich beschäftigt oder im Mittelpunkt steht. Und trotzdem, wenn ich auf all die Jahre gucke, ist natürlich Veränderung immer so die rote Linie ist. Der rote Faden ist das, was all das miteinander verbindet. Weil egal, ob wir über Führung sprechen, über Team sprechen, über Organisation, im Mittelpunkt steht doch meistens die Frage, wie können wir uns weiterentwickeln? Wie machen wir den nächsten Schritt? Wie können wir vielleicht wachsen, besser werden in dem, was wir tun? Deswegen ist, würde ich sagen, Veränderung schon das, was mich ja begeistert, aber all das, was ich gemacht habe, irgendwo auch sehr, sehr gut miteinander verbindet.
Das finde ich sehr spannend, weil dann hast du ja auch viele unterschiedliche Ansätze von Veränderungsfähigkeit mitbekommen. Ja, und wahrscheinlich ist das eigentliche Drama der Veränderungsfähigkeit, dass sie zu Veränderung führt.
Im besten Fall.
Ja, und gleichzeitig ist es ja so, dass wir ja so schneller, höher, weiter gerne Veränderung denken. Also Veränderung als etwas, das zu von mehr von etwas führt, ne? Wie beobachtest du denn das? Ist das immer so, dass es immer zu einem Mehr führt? Oder was sind so verschiedene Motive, die sich dann auch für dich gezeigt haben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wohin führt die Veränderung meistens oder im allerbesten Fall geht's ja bei Veränderung über entweder einen externen Faktor, der uns dahin drückt, etwas zu verändern. Also wir merken, es ist eher ein Weg von, wir müssen uns bewegen, weil entweder unser System nicht mehr funktioniert, die Kundenanforderungen sich so stark verändern oder der Wettbewerb das krass erfordert, dass wir uns in eine bestimmte Richtung bewegen, dann ist es vielleicht gar nicht mal aus so einer intrinsischen Freiwilligkeit heraus, sondern es ist fast so ein äußerer Zwang, der uns in Veränderung bringt. Oder aber auch, und das ist natürlich etwas, was gerade, wenn wir über Sinn, über vielleicht auch innere Überzeugung, Bereitschaft sprechen, immer vielleicht der bessere Ausgangspunkt, wir machen das aus einer eigenen Überzeugung heraus. Also es ist eine gewisse Freiwilligkeit, wir sehen irgendwo einen Bedarf, wir spüren ihn selber, wir sind selbst überzeugt, diesen Schritt machen zu wollen und es zieht uns quasi in eine bessere, positive Zukunft. Dieses Ziehen setzt aber meistens voraus, und das ist etwas, was ich in vielen Unternehmen vor vielen Jahren, selbst bei IBM, auch bei Otto war es teilweise vorhanden, aber in der Breite vielleicht nicht. Heute sehe ich sehr, sehr wenig dieses positive Zukunftsbild von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Also gibt es diese gemeinsame Klarheit, diese gemeinsame Überzeugung davon, das ist eigentlich eine positive, wünschenswerte Zukunft, die wir uns vorstellen und die uns anzieht, zu der wir uns hin entwickeln wollen. Wenn das nicht da ist, dann wird Veränderung natürlich irgendwie immer auch ein bisschen steinig, schwer und mühsam sein.
Ja, da sagst du ja was ganz Wichtiges. Ich glaube, was ist der Sinn von Veränderung? Wie wird der verstanden und wie wird er auch erzählt? Und da finde ich es immer spannend, wir haben ja mal so typische Narrative aufgestellt, wie erzählt eigentlich wer die Veränderung? Wenn du selbstorientierst, dann sagst du, wir müssen, ja, ich muss Prepper werden, ich muss meine Bohnendosen irgendwo im Wald vergraben und meinen kleinen Bunker haben und jetzt muss ich mich verändern, der Russe kommt, keine Ahnung, wie sich das dann auflädt. Oder wir gegen die anderen, ja, der Chinese schläft nicht. Oder die Anpassungsfähigkeit, die Digitalisierung, arbeitet 24/7 KI. Also wo man ja immer noch eher in einer Müssenrolle ist und Opfer ist von etwas. Und dann gibt es natürlich auch das positive Stärken, das Wollen, die Empowerment- oder Heldengeschichten. Und da merken wir auch mit diesen Heldengeschichten und das Positive mehr vom Positiven, die kommen ja auch so ein bisschen an ihr Ende, weil wir so merken, da sind vielleicht auch Schattenseiten mit verbunden, mit Veränderung. Und was heißt eigentlich positive Zukunft für wen? Wie erlebst du das denn in Organisationen? Was sind da so gängige Erzählungen oder hast du so Beispiele, was so diese Treiber waren, warum man gesagt hat, ja, jetzt verändern wir uns und wie sich das vielleicht im Rahmen deiner Begleitung verändert hat?
Ja, also ich glaube, man kann sich natürlich da mal auch ein paar aktuelle Themen greifen und schauen, wie gehen jetzt zum Beispiel Unternehmen. Ich finde, das ist ja das, was gerade super präsent einfach ist, zum Beispiel mit diesem KI-Hype um künstliche Intelligenz als Riesenthema. ein Thema, was ja wirklich an keinem Unternehmen gerade vorbeigeht. Und auch da würde ich sagen, es ist ja schon, wenn wir in die Zukunft schauen, ich finde, eine Transformation, eine Entwicklung, da ist absehbar, dass super viel passieren wird. Und es ist absehbar, dass sich dadurch die Arbeitswelt, die Gesellschaft, die Art und Weise, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten, sehr verändern wird. Und trotzdem habe ich sehr das Gefühl, sind Unternehmen eher dazu geneigt, so ein bisschen, naja, wie soll ich es beschreiben, aus einer inneren Verunsicherung gerade zu agieren. Also zu sagen, wenn wir uns damit jetzt nicht gerade beschäftigen und jetzt nicht auch irgendwo anfangen, überall, wo es geht, irgendwas mit KI zu machen, dann werden wir abgehangen. Also es ist so ein bisschen so eine Angst, so eine Unsicherheit, so eine, wir wollen den Anschluss nicht verlieren, wir wollen auch etwas von dem goldenen Topf abbekommen. So ein bisschen Goldgräberstimmung auch, ne? Was kann KI schaffen? Große Effizienzgewinne, große Produktivitätssteigerung, alle brauchen weniger Zeit, wir müssen vielleicht weniger Menschen einstellen für bestimmte Rollen. Das ist ja so ein bisschen wirklich so fast so Goldgräberstimmung, habe ich das Gefühl. Aber das, was in Unternehmen fehlt, und da denke ich dann wieder auch an den einzelnen Menschen, die einzelne Führungskraft, das Team, ist ja irgendwo so ein Bild davon, wofür machen wir das wirklich? Also, welche Rolle soll KI in unserer Zukunft spielen? Wie kann uns das als Unternehmen dabei helfen, das, was wir heute tun, tatsächlich besser, wirksamer für unsere Kunden zu machen? Wie kann das die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir führen, tatsächlich besser machen, ohne einfach nur zu sagen, wir wollen effizienter oder produktiver sein? Und dieses Zukunftsbild, diese innere Klarheit auch in einem Unternehmen, sich dazu mal Gedanken zu machen, bevor wir jetzt anfangen, irgendwelche Prompting-Workshops zu machen und irgendwie zu überlegen, was sind denn die 20 Tools, die wir jetzt nutzen müssen, unbedingt und automatisieren müssen. Diese Klarheit und diese Überzeugung sehe ich in wenigen Unternehmen, bevor diese intensive Beschäftigung jetzt irgendwie relativ wahllos mit KI startet. Und wozu führt das vielleicht noch als Einsatz? Das führt natürlich auch in der Belegschaft, das nehme ich sehr, sehr stark wahr, auch zu sehr viel Verunsicherung. Weil wenn natürlich nur die Rede ist von, wir müssen das jetzt anwenden, um diese und jene Effekte zu erzeugen, und meistens geht es ja wirklich um Effizienz und Produktivität, dann merkt doch jeder Einzelne irgendwann auch so, upsi, wenn ich jetzt irgendwie meine Arbeit 30% schneller machen soll, was mache ich mit meinen anderen 30% eigentlich, ne, die ich dadurch gewonnen habe? Verliere ich meinen Job oder verliert mein Kollege meinen Job? Das sind Fragen, die stehen im Raum. Das sind Fragen, die entstehen und die werden nicht beantwortet. Die kann auch jeder Einzelne für sich nicht beantworten, weil dieses Zukunftsbild nicht da ist, wo man eigentlich gerade hin möchte mit diesem Riesenthema, zum Beispiel KI.
Ja, das finde ich jetzt auch sehr anschaulich, weil Veränderung tritt ja nur dann ein, wenn sich auch ein Sinn ändert. Ja. Sonst ist ein System stabil, also die Kommunikation erhalten sich, haben wir immer schon so gemacht, wunderbar, brauchen nichts verändern, der Sinn ist der gleiche, die Prozesse können die gleiche sein. Und selbst wenn du sagst, wir arbeiten an Effizienzen, ist das ja oft noch keine echte Veränderung.
Ja,
dann hast du halt eine Maschine, die läuft ein bisschen schneller oder irgendwelche Prozesse, die anders gehen. Aber diese Sinnveränderung, ja, das ist ja jetzt interessant und das ist vielleicht auch das, was die Menschen bewegt. Was sind denn da so Antworten, die für sich liefern oder wenn du so Workshops hast? Ja, du sagst schon, ja, die eine Antwort ist natürlich mehr von dem Alten, schneller arbeiten. Mhm. Aber sind denn auch Beispiele für neue Antworten?
Mhm. Ja, und ich finde, das fehlt aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Also selbst wenn sich dieser Raum gegeben wird, ich finde, das ist, was mir gerade immer noch begegnet, das sind so die sehr klassischen, manchmal auch so ein bisschen kurz gesprungenen Antworten. Natürlich kann man irgendwie argumentieren, hey, ist doch super, wir gewinnen 30% an Effizienz und dann haben wir doch mehr Zeit, um zum Beispiel unsere Beziehung zu stärken oder uns nochmal mehr Zeit zu nehmen, tatsächlich menschlicher Führung nachzukommen. Aber ich sehe nicht, dass sich das tatsächlich wirklich in die Praxis umsetzt. Also, dass dieser Raum, der tatsächlich vielleicht entsteht und der entstehen könnte, dass da wirklich eine Vorstellung davon ist, wie nehmen wir diesen Raum und können wir diesen Raum auch wahren, ohne dass es ein Vakuum ist, was sich tatsächlich wieder mit den nächsten Effizienzen zuzieht. Das sehe ich einfach nicht, weil das vielleicht auch generell einfach so eine Kraft ist, die in einem Unternehmen vielleicht auch entstehen kann, ne? Also der nächste Effizienzgewinn, der nächste Produktivitätsgewinn, und dass wir jetzt wirklich sagen, wir halten mal inne und wir gewinnen einen Raum, dieses Vakuum, das füllen wir sehr, sehr bewusst mit Beziehungsqualität, mit Miteinander, mit empathischer Begegnung. Das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr viel innere Überzeugung und auch sehr viel Kraftanstrengung braucht, damit dieser Raum tatsächlich so auch füllt. Und da sehe ich tatsächlich bisher wenig Ansätze, das Unternehmen das wirklich tun und auch, wie gesagt, auch aus innerer Überzeugung tun und sich nicht tatsächlich wieder so ein bisschen in die alten Muster ziehen lassen. Dann natürlich, ich glaube, es ist relativ einfach zu sagen, so, naja, ist doch schön, dann besinnen wir uns alle auf unsere Stärken der Empathie und der Menschlichkeit, aber dann müssen wir dem auch Raum geben. Ne? Also müssen wir dem Zeit einräumen und Raum im Alltag. Und das ist das, was aus meiner Sicht eigentlich immer wieder verloren geht.
Ja, du sagst was ganz Wichtiges. Ich habe ja gerade mit Jonas Geißler und Susanne Zaninelli ein Poster gemacht zu Zeit und Haltung. Mhm. Ja, weil das finde ich ja auch spannend. Welches Verhältnis haben wir eigentlich zur Zeit?
Ja.
Egal in welche Organisation du kommst, die sagen alle, wir haben keine Zeit, haben keine Zeit. Ne? Und wenn du sagst, ja, was passiert denn bei euch, wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade Zeit. Oh, gefährlich, gefährlich, ne, weil wird sofort zugestopft. Jetzt hast du ja ein Tool, wo wir theoretisch alle sagen, da könnt ihr ganz viel Zeit mit sparen. Ne? Und wir sagen nicht, na endlich, dann haben wir endlich dieses Zeitsparwerkzeug, dann wird es aber entspannt.
Ne? Dann wird es endlich besser.
Man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Also es ist ja vollkommen paradox.
Total.
Du willst Zeit sparen, hast ein Werkzeug, das Zeit spart und denkst, oh Gott, ne, da wird es ja noch dichter.
Ja. Die Ziele werden sich einfach anpassen. Ne? Es ist auch immer eine Logik in Unternehmen. Wir sehen das im Vertrieb, ne? Auch bei in der Unternehmensberatung habe ich auch teilweise mal sehr vertriebsnah gearbeitet. Was passiert, wenn wir in einem Jahr auf einmal vielleicht auch überraschenderweise ein hohes Ziel erreichen, was sehr herausragend war, dann werden sich die Ziele nächstes Jahr anpassen. Dann sind die Ziele im nächsten Jahr höher gesteckt. Und eine ähnliche Logik wird auch ein Unternehmen sein. Ne? Wenn wir merken, so wir gewinnen da irgendwo Effizienzen, Produktivität, dann sagen wir doch nicht, ach schön, diesen Raum lassen wir uns jetzt die nächsten Jahre für Dinge, die ein bisschen mehr irgendwo auf Beziehungen und Innovation etc. ausgelegt sind, wo wir jetzt nicht unmittelbar den nächsten Effizienzgewinn realisieren. Das ist keine Funktionsweise, die ich in vielen Unternehmen beobachte und wahrnehme. Und ich glaube, es würde uns aber total gut tun. Aber deswegen habe ich dieses Bild des Vakuums vor mir. Es ist so ein beschleunigtes Rad und diese Beschleunigung, die schafft ja auch eine gewisse Kraft. Und wie schaffen wir in dieser beschleunigten Welt jetzt aber auch mal innezuhalten und zu sagen, Moment mal, da gibt sich gerade ein Raum und diesen Raum, den füllen wir sehr, sehr bewusst. Ein sehr, sehr bewusstes Gestalten von Zeit, ne, hast auch Jonas Geißler angesprochen, Zeiträume zu gestalten, ist für mich auch eine wichtige Führungsaufgabe. Und das ist ein schöner Moment, wo wir das tun könnten gerade.
Das ist ja interessant, da müssten wir den Dingen einen anderen Sinn geben. Ne? Und da wären die Leute ja schon hibbelig. Ich merke das ja bei mir, wenn ich sage, ja, machen Sie mal, ich sage mal, einen Tag pro Mitarbeiter pro Monat für diese Kulturarbeit, für Entwicklungsarbeit, Selbstentwicklungsarbeit, damit wir irgendwie veränderungsfähig werden. Sonst einen Tag im Monat mal rausnehmen, was weiß ich, von mir aus gestückelt, 4 Stunden hier, 2 Stunden da, 2 Stunden da. Weil sonst kommen wir alle in so einen Wahn rein.
Ja.
Ich hatte gerade eben das Bild im Kopf, stell dir mal vor, du schreibst jetzt die Zukunft sofort. Also KI macht alles Mögliche, aber wir bleiben voll hektisch.
Mhm.
Und jetzt stell dir mal Raumschiff Enterprise vor, wo alle keine Zeit haben, wo alle immer nur ganz hektisch beschäftigt sind, Personalpläne machen und das machen und mit der KI dies und das tut. Aber die Zukunftsvorstellungen früher waren ja so, Technik entlastet uns, wir sitzen auf der Bühne im Raumschiff Enterprise, sind ganz entspannt. Nur in Notfallsituationen kommt ein bisschen Hektik auf. Ansonsten gleiten wir in Ruhe mit unserem Enterprise durch das All und schauen uns neugierig die Welten an. Ne? Und da sind wir weit von entfernt, das auch nur zu denken, weil wir Produktivität ja seit der Industrialisierung immer als Entlastung angepriesen haben. Aber das nicht stattgefunden hat.
Ja.
In gewisser Weise schon. Ja, wir schuften ja nicht 12 Stunden in irgendwelchen Gruben. Aber trotzdem ist die Erzählung ja immer noch eine geblieben, dass wir keine Zeit haben.
Ja.
Und was für Impulse findest du da anschlussfähig, wenn du in Unternehmen arbeitest?
Ja, ich sehe den Punkt, den du machst, auch total. Und ich glaube, im ersten Schritt natürlich auch mal spannend, nochmal so zu gucken, wozu führt das? Und was sind so die Symptome und Signale, die wir halt auch im Unternehmen sehen? Und da sind wir tatsächlich bei so etwas wie einer emotionalen Erschöpfung, auch einer Müdigkeit, die in der Konsequenz immer mehr entsteht. Also wir können natürlich probieren, das Rad immer schneller auch zu drehen. Ne? Und ich finde gerade KI, künstliche Intelligenz, das, was da gerade passiert, die Potenziale, die entstehen, ist auf jeden Fall, und das wird in den nächsten Jahren, da bin ich sehr, sehr sicher, das wird zu einer neuen Beschleunigung auch noch mal führen. Aber wenn wir innerhalb dieser Beschleunigung keine Momente der Ruhe haben, der Sortierung, der Klarheit, uns selbst vielleicht auch so ein bisschen verlieren, dann führt das mehr und mehr zu einer emotionalen Erschöpfung. Und in dem Sinne finde ich auch, und da sind wir auch bei dem Thema Veränderungsfähigkeit, eigentlich auch einer Veränderungsmüdigkeit. Also wir merken, es ist einfach zu viel parallel. Das Tempo ist zu groß. Wir haben eine Überdosis an Veränderung. Wir haben eine Überdosis an Beschleunigung. Ohne Sinn, ohne Sicherheit, ohne Stabilität. Und das ist nicht in dem Sinne unsere menschliche Natur. Ich glaube, da arbeiten wir auch ein bisschen gegen unsere menschliche Natur. Und aus meiner Sicht sehen wir das ja auch schon in den letzten Jahren auch viel, viel mehr in der breiten Gesellschaft. Wir sprechen viel mehr über mentale Gesundheit, mentale Überlastung. Wir sehen, dass Burnout, Depressionen, stressbedingte Krankheiten weiter zunehmen. Und es hat natürlich auch was mit dieser beschleunigten Welt zu tun, auch mit dieser krisenbehaften, unsicheren Welt. Und die Frage ist ja, sehen wir eine Möglichkeit, da rauszukommen, wenn das weiter zunimmt? Und das sehe ich halt nicht. Ich glaube, dass die mentale Gesundheit, unsere mentale Energie, auch Veränderungsenergie, wenn wir auf das auf Veränderungen münzen, dass das gerade dadurch sehr, sehr bedroht ist tatsächlich. Und deswegen tun sich auch viele Unternehmen, und das ist so die Konsequenz in Unternehmen, schwer, wirkliche, wichtige, fundamentale Veränderungen nachhaltig und sinnvoll umzusetzen, weil es zu viel ist, weil einerseits die Energie fehlt, weil die Überzeugung fehlt, die Motivation fehlt, teilweise auch das Zutrauen, dass wir das tatsächlich stemmen können und dann auch tun werden. Und deswegen scheitern auch, naja, ich meine, wenn man jetzt mal so ein paar Studien zitieren würde, roundabout 70% der Change-Initiativen. Warum ist das so? Ne? Woher kommt das? Und das hat mit Sicherheit auch sehr, 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 sehr stark damit zu tun.
Genau, du sagst es ja auch, die emotionale Erschöpfung. Ne? Nicht umsonst haben wir mit Christoph Kramer und Susanna Zaninelli das letzte Buch Fühlen geschrieben, wo es ja genau darum geht, wie gehen wir mit emotionaler Energie um und wie verarbeiten wir diese je nach Sinnkopplung, also an welchen Sinn sind wir angekoppelt. Ne? Und an sich könnte das ja eine wahnsinnig schöne Gesellschaftserzählung sein. Mensch, wir haben es endlich geschafft, die Maschinen produzieren alles Notwendige, da müssen wir gar nicht mehr so viel intervenieren. Wir haben echt so einen tollen Standard mit der Industrialisierung erreicht. Ja. Jetzt können wir Kreislaufwirtschaft machen. Ganz viele Sachen können wir digitalisieren mit KI und lästige Routinearbeiten werden wir auch los. Ey, wir befreien uns davon. Das Schlaraffenland steht vor uns. Wunderbare Sache. Also die Befreiung von der Arbeit war ja mal ein Traum. Und wenn du dir einige Autoren so nach dem Zweiten Weltkrieg anguckst, die sagen, ja, mit der Produktivitätszuwachs, ja, da können wir schon davon ausgehen, hier mal linear weitergedacht. Wir haben mal, was weiß ich, 100 Stunden die Woche gearbeitet, dann 80, dann 60, dann 40, dann 35. Du, bald kommen wir mit 10 hin. Ja.
Ja.
Und ja, komischerweise ist diese Erzählung ja nicht aufgegangen, weil wir auf der anderen Seite wieder Bedürfnisse erzeugt haben. Das muss ja dann wieder durch Wachstum kompensiert werden und durch mehr Konsum und so weiter. Und diese Erzählung hält uns ja gefangen, dass die postulierte Befreiung, mit KI hast du mehr Zeit, dann wieder durch was anderes ersetzt wird. Ne? Und da müsste es ja dem gesellschaftlichen Streben oder auch von Organisationen einen anderen Sinnkontext geben und vielleicht auch andere Strukturen schaffen, damit das als sinnvoll wahrgenommen werden kann, weniger zu arbeiten. Ne? Jetzt ist es ja noch in dem alten Narrativ, wenn du wenig arbeitest oder kein Platz mehr für dich ist, dann bist du ja der Loser. Alle müssen und zwar mehr und länger, also das ist ja mehr von dem Alten. Ne? Was siehst du denn, was sind denn für Impulse oder was haben Menschen auch für Ansätze in Organisationen, wie man dieses alte Narrativ, was ja so ein bisschen überspitzt wird und zu dieser Erschöpfung führt, weil der Sinn nicht mehr gefühlt wird da drin.
Ja.
Also der Zwang wird gefühlt, aber nicht der Sinn. Was kann das denn erweitern oder ersetzen in deiner Erfahrung?
Ja, also ich finde es erstmal auch einen total wichtigen Punkt und ich sehe gerade, wenn wir so auf Veränderungen gucken und Veränderungsfähigkeit, eigentlich so zwei Lücken, die entstehen. Das eine ist, was ich so Motivationslücke nennen würde. Das ist sehr, sehr geknüpft dann tatsächlich an Motivationsfaktoren, intrinsischer Motivation. Genau das, was du auch gerade auch meintest. Sehen wir einen Sinn in dem, was wir tun? Habe ich das Gefühl, ich kann einen Beitrag leisten? Fühle ich mich hier eingebunden? Kann ich meine Stärken und Kompetenzen einsetzen? Also tatsächlich auch Motivationsfaktoren, die am Ende dazu führen, dass wir ja auch erfüllt arbeiten und das aus einem eigenen Antrieb tun. Das sind ja auch keine neuen Themen und ich finde, die werden sehr, sehr stark herausgefordert. Auf der anderen Seite haben wir dann diese, ich würde es mal nennen, dann Fähigkeitslücke. Und Fähigkeitslücke ist dann eher die Lücke, selbst wenn wir Lust haben und offen dafür sind, uns zu verändern, glauben wir daran, trauen wir uns das zu, dass wir das auch hinbekommen. Auch da gibt es Studien, die das zeigen, so, ja, eigentlich sind so roundabout 70% sogar relativ offen für Veränderungen, aber nur 40% sagen, dass sie sich das selbst zutrauen, sich und ihrem Umfeld wichtige Veränderungen auch stemmen zu können. Und so ein bisschen ein Faktor, der da durchkommt, ist ja auch dieser Punkt von Martin Seligmann geprägt, diese erlernte Hilflosigkeit. Also wir glauben gar nicht mehr so richtig daran, dass wir solche großen Veränderungen auch in einem unternehmerischen Kontext stemmen können. Und meistens kommt das ja daher, dass wir in der Vergangenheit einfach schon viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo Veränderungen gescheitert sind. Ich meine, wenn 70% der Veränderungen und Initiativen scheitern, bedeutet ja, oder ist sehr, sehr viel Erfahrung auch in der Arbeitswelt vorhanden mit gescheiterter Veränderung. Und was macht das eigentlich mit Menschen und wie verarbeiten und reflektieren wir eigentlich diese Erfahrungen des Scheiterns? Und ich glaube auch, dass diese kollektive Verarbeitung wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch gar nicht gut genug passiert. Ne? Also diese Aufarbeitung von dem, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn Change tatsächlich nicht wirksam ist, abgebrochen wird, veräppt. Wie wird denn das eigentlich aufgearbeitet? Wie wird das reflektiert, sodass am Ende nicht in der Konsequenz so etwas passiert, wie keiner glaubt mehr daran, dass wir das eigentlich hinbekommen. Ne? Keiner glaubt mehr daran, dass wir uns hier tatsächlich wandeln und verändern können. Ich finde, das ist ein enorm großer Faktor.
Ja, das sehe ich auch so und deswegen machen wir ja diese entwicklungspsychologischen Modelle, wo du ja einmal zeigen kannst, was kann Veränderung sein? Wissenschaftlich gesehen, das Gehirn kann sich neuroplastisch umstricken und da sieht man dann auch in Gesellschaften, Gesetzgebungen, das ganze kulturhistorisch zeigen, wie sich Kontexte komplexitätsfähiger gestaltet haben. Und gleichzeitig finde ich es immer interessant, Menschen auch darauf hinzuweisen, also wenn ich frage, wann waren Phasen in deinem Leben, wo du dich verändert hast und deine Haltung erweitert hast, ne, dann sind das oft Krisenerlebnisse, die du in der Krise als sehr negativ erlebt hast, aber im Nachhinein gesehen hast, boah, ich habe da an der Sinngebung festgehangen, ja, bis es keinen Sinn mehr gemacht hat, was weiß ich, dann habe ich den Arbeitgeber verlassen, dann habe ich die Beziehung abgebrochen, dann habe ich dieses Land verlassen oder irgendwie mein Lebensweg hat so einen Knacks gekriegt, neue Freundeskreise, verschiedenste Sachen, die da passieren, wo die sagen, ja, das war schwer, weil das Alte hat keinen Sinn mehr gemacht, ich wusste, jetzt muss was Neues kommen, aber ich wusste noch nicht, was das Neue ist. Also diese Begegnung mit dem Unbekannten, weil das Alte keinen Sinn macht, ja. Und dann merke ich, gibt es so zwei Sachen. Einmal so nachvollziehbar zu machen, ich habe mich schon oft verändert. Die Kontexte haben sich verändert. Ja. Also wenn ich in Organisationen sage, wie war es denn hier vor 20 Jahren? Ja, dann sagen die, nee, war ganz anders. Haben wir uns gesiezt, waren wir sehr hierarchisch, war dies, war das, war jenes. Und wie könnte es sein, sodass es ja auch so eine Umdeutungsfähigkeit von Krisen gibt, dass also diese Krise als Chance gesehen wird. Mhm. Kannst du auch sowas erkennen?
Ja, in der Tat. Also erstmal finde ich genau diesen Punkt, mal in der Retrospektive sich damit zu beschäftigen, was sind mir Veränderungen gewesen, die gelungen sind? Was sind Veränderungen, wesentliche, vielleicht manchmal ja auch Krisen, manchmal vielleicht aber auch sehr bewusst gesteuerte Veränderungen, Transformationen, die wir gemeistert haben? Weil einerseits gibt uns das ja genau dieses Zutrauen, es schaffen zu können. Also große Umbrüche, große Phasen der Veränderung im Team, in der Gemeinschaft meistern zu können. Das ist dieses Zutrauen, was wir auf der einen Seite natürlich brauchen. Auf der anderen Seite finde ich auch diesen Punkt der, ich sag jetzt mal, Krise auch so ein bisschen als sinnverändernder Moment, ist natürlich etwas, was schon definitiv eine Chance sein kann. Es wirft uns natürlich, ja, ich würde es mal so beschreiben, es wirft uns manchmal ein bisschen unvorbereitet in eine neue Welt. Ne, ist so ein bisschen dieses, ich stehe vor einer Tür, selber möchte ich eigentlich nicht durch die Tür gehen, auf einmal werde ich durchgeschleudert und stehe in diesem anderen Raum. Ich wäre selber vielleicht nie durchgegangen durch diese Tür, aber ich stehe auf einmal in diesem neuen Raum und muss mich da jetzt so ein bisschen zurechtfinden. Und ich finde, das sind tatsächlich Momente, die sehr belebend und chancenreich sein können, weil sie vielleicht ja inneren Mut auch ersetzen. Also den Mut, einen gewissen Schritt zu gehen, den braucht's nicht. Wir werden vielleicht tatsächlich durch äußere Umstände gezwungen, ja manchmal, ne, dann auch das Neue zu erkunden und uns für was Neues offen zu zeigen. Den Moment der Sinnumdeutung, Neudeutung, den du beschrieben hast, ist aber etwas, wo ich sagen würde, das erkenne ich nicht als Stärke in vielen Unternehmen. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass das eine große Stärke ist, die ich in der Breite beobachte, in der Führung, egal ob das Top-Management ist oder tatsächlich auch vielleicht mittleres Management, dass dieser Faktor, wie schaffen wir vielleicht auch mal einen neuen Sinn, wie können wir auch dem gemeinsamen Sinn einen neuen Anstrich geben, wie können wir vielleicht auch gemeinsam daran arbeiten, was uns tatsächlich gemeinschaftlich in die Zukunft trägt. Das ist etwas, was eigentlich aus meiner Sicht immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Thema, was ja ab und zu ein bisschen populärer in den letzten Jahren über New Work, gerade mit der Purpose-Frage geworden ist. Aber jetzt gerade in der Phase, in der wir sind, wo Krisenstimmung herrscht, ist, glaube ich, der Alarm und die Krisenstimmung als solche für die meisten der größte Sinn, der eigentlich keiner ist, würde ich es mal beschreiben. Also dieser Druck, handeln zu müssen.
Er erfüllt dich ja nicht.
Genau, er erfüllt dich nicht. Aber es ist ein Handlungsdruck, der gerade da ist, der, glaube ich, aber irgendwann wahrscheinlich sich auch einfach erschöpft. Ne? Es ist auch wiederum etwas, was uns erschöpft. Wenn wir immer nur, ich stelle es mir so ein bisschen vor, von einer Dauerkrise getrieben werden, die treibt uns vor sich hin, dann ist das etwas, wo ebenfalls wieder emotionale Energie früher oder später einfach flöten geht. Ne? Wenn uns nichts zieht, sondern wir nur nach vorne geschoben werden durch Krisenstimmung, wird uns das auch erschöpfen. Und wie gesagt, diese Zugenergie, dieses, was zieht uns in die Zukunft, woraus schöpfen wir Mut, woran schöpfen wir den Glauben an eine gemeinschaftliche, positive Zukunft und wie stellen wir uns das vor, ist etwas, was ich in wenigen Unternehmen wirklich in der aktuellen Zeit gerade erkenne.
Ja, was ich interessant finde, naja, diese Verstimmung und keine Zeit, das nehmen die Leute ja wahr, aber das ist ja nicht stabil, wie du sagst, ne? Sondern du merkst so, das ist kein Zustand, den du lange aufrecht erhältst, weil das Gehirn sucht sich ja dann entweder retro, dann lass uns doch so machen wie in den 90ern oder 80ern oder 20ern, ja, ich will den Kaiser Wilhelm wieder haben, ja, oder ist ja noch länger her, ne? Das ist ja auch so, weil da kenne ich ja die Zukunft. Vor 100 Jahren, da gab es ja eine Zukunft, ne? Die hat aber zu heute geführt, das wird ja dann ein bisschen reduziert. Aber diese Idee des Zeitanhaltens oder Zurückgreifen auf alte Konzepte, die ja mal funktioniert haben und damals hat die Wirtschaft ja noch gewachsen, das muss sie natürlich dann auch wieder tun, wenn wir wieder so handeln wie früher, ne? Das ist ja eine Möglichkeit und dann gibt es natürlich auch die Bildung, im Sinne der Herzensbildung mit schwierigen Gefühlen umgehen zu können, und so sehen zu können, ja, was ist denn sinngebender? Und ich fand es interessant, wenn ich in so Firmen bin, da haben wir mal so eine Intervention gemacht, ja, okay, versuch mal mehr deine emotionale Weisheit, dein zweites Intelligenzsystem in deine Sprache reinzubringen. Feel back, feel forward. Also diese Verstimmung nicht nur als dieses Untergrundrauschen zu haben, ja, was uns irgendwie so ein bisschen genervter, gemeiner, unfreundlicher werden lässt, ne? Sondern so, hey, mein Gott, weißt du auch gerade nicht, wie es weitergeht? Nö, ich weiß auch gerade nicht, wie es weitergeht. Hast du auch ein bisschen Schiss? Ja, ich habe auch ein bisschen Schiss. Ne? Okay, jetzt wo wir gemeinschaftlich Schiss haben, dann lass uns doch mal damit umgehen, ne? Und mal gucken, auf welche Werte und Prinzipien wir uns denn festlegen können. Und da fand ich es interessant, hatten wir so eine Diskussion darüber, da meinte dann eine so, du, die neue Generation, die erwartet von uns, dass wir da kommunikationsfähig sind. Mhm. Weil die haben noch 80 Jahre vor sich. wenn die mit dem Beruf anfangen oder 70, ne? Und sagen so, hey, gebt mir hier Antworten, die mir sinnvoll erscheinen, weil eure Aufgeregtheiten, ja, du musst hier hart arbeiten und mehr und mehr und meine Rente sichern, ne? Dann sagen die, puh, ja, weiß ich nicht so genau, ne? Habe ich nicht so richtig Bock zu. Also, dass du merkst, du brauchst andere Antworten für die neue Generation, auch eine andere Sprache, die eben nicht blind ist für die Verstimmung, wo die Verstimmung als, ja, dann ist man halt verstimmt, dann müssen wir jetzt wieder härter sein und all das, was so populistisch dann auch so rauskommt, dann an Pseudolösungen. Und dann kamen wir zu dem Punkt, und den fand ich ganz berührend, wer ist in 10 Jahren nicht mehr da in diesen Organisationen? Und welche Position haben diese Leute selber? Das war so mittleres Management. Jetzt mal abgesehen, ob das alles so linear ist, aber es war dann offensichtlich, dass viele von denen, die dieses Alte total noch reinpushen mit mehr Controlling, mehr Effizienz, nicht mehr da sein werden. Mhm. Weil sie halt 55 plus sind. Und viele der Neuen, die jetzt neu anfangen, Teamlead sind oder sonst was. Ne? Und dann merkst du schon so, ah ja, das wird anders sein. Und da sagte mal einer, das fand ich auch interessant, war ich in so einer Hochschule von so einer Bank und dann hatten die auch so diese Young Talents, die mal Filialen übernehmen sollten, also schon so die, wo du wusstest, ja, die werden das Unternehmen tragen, da sagte die, hatten wir eine ähnliche Diskussion, na, ich habe aber Angst, dass ich dann auch so bin wie die jetzt.
Na ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, musst du gar nicht haben, weil die waren noch nie so, wie du jetzt bist.
Ja.
Also da sehe ich schon so eine Veränderung, weil natürlich die neue Generation auch andere Sinngebungen, eine andere Sprache und einen anderen Umgang mit Verstimmung gelernt hat, zum Teil. Ne?
Mhm. Ja, das würde ich auch so sagen in jedem Fall. Ich meine, ich glaube auch jede Generation erlebt ja auch ihre Krisen und ihre vielleicht irgendwie auch Chancen. Ich finde natürlich, was man jetzt so sagen kann, die junge Generation, wenn man so schaut, ist ja wirklich sehr, sehr geprägt jetzt durch die Corona-Zeit. Zum Beispiel finde ich, das ist eine Riesenzensur gewesen, auch gesellschaftlich, aber irgendwo auch im Arbeitsmarkt, in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und ich würde es schon spannend finden, lass uns mal so 10, 20 Jahre in die Zukunft gehen und schauen, wie hat eigentlich dieser, ja doch, dann, es war ja ein Krisenmoment, ne? Also wir wurden ja, um bei dem Thema zu bleiben, durch äußere Umstände in eine neue Realität irgendwie erstmal reingeworfen und haben gelernt, damit umzugehen. Das wird Effekte haben, die Jahrzehnte überdauern. Alleine, wenn ich jetzt so zum Beispiel mal so reflektiere für mich, ich habe in der Zeit auch mit einer Werkstudentin zusammengearbeitet, die hat diese ganze Corona-Zeit studiert und die hat das Studium für sich hauptsächlich als eine Remote-Tätigkeit kennengelernt. Mhm. Also Hybrid, Remote, mit anderen Kommilitonen zu lernen, zusammenzuarbeiten, sich zu organisieren. Und wenn diese Person danach in eine Arbeitswelt kommt, wo ihr dann auf einmal gesagt wird, du musst hier ins Büro kommen, 4 Tage die Woche, weil ist so und funktioniert nicht anders, wird das wenig nachvollziehbar und glaubwürdig für diese Person sein, ne, die so einen wichtigen Abschnitt ihres Lebens erlebt hat in einer ganz anderen Form der Arbeit und der Zusammenarbeit. Und ich glaube auch, dass das zum Beispiel gerade jetzt ein sehr, sehr großer Konfliktpunkt auch in Unternehmen ist. Da gibt's noch so diese vielleicht ein bisschen ältere Welt, die jetzt doch merkt, okay, wir haben jetzt so diese Chance, jetzt gerade wieder zu sagen, wir gehen zurück in das, wir sehen uns alle permanent in Präsenz und wollen uns wieder vor Ort im Büro treffen. Wir haben ja auch diese schicken Räume, die wollen wir, müssen wir auch nutzen. Aber wer ist das, der oder die letztlich diese Ansagen machen? Und was sagt eigentlich diese Generation dazu, die für sich schon sehr gelernt hat, in frühen Jahren auf anderen Wegen zu arbeiten, zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen? Ich glaube, dass man da auch sehr, sehr große Unterschiede in den Arbeitsweisen, in den Bedürfnissen sehen wird. Und aus meiner Sicht daraus natürlich jetzt gerade auch viele Konflikte auch in Unternehmen entstehen, ne? Weil es so unterschiedliche Perspektiven gibt auf das Thema Zusammenarbeit und das aus meiner Sicht schon auch sehr viel, wie du es auch beschrieben hast, auch mit dem Faktor Sozialisierung zu tun hat. Also was haben wir relativ früh in unserem Leben erlebt und als den Standard für gute Zusammenarbeit wahrgenommen? Und es sind ganz unterschiedliche Erfahrungen und Wahrnehmungen, die da gerade aufeinander clashen.
Und wenn du jetzt so in Führungsgruppen und Teams reinkommst, dann triffst du auf diese Gemengelage, eine gewisse Verstimmtheit, eine gewisse Veränderungsmüdigkeit. Was sind denn so Impulse, die du dann reingibst oder die dann so in diesen Teams emergieren, wenn du mit denen arbeitest?
Ich finde, das, was du beschrieben hast, darum geht's mir häufig sehr, sehr stark. Es ist, dass erstmal auch ein sicherer Raum entstehen kann, um die Dinge auszusprechen und es besprechbar zu machen. Sowohl die Gedanken, die Gefühle, die Unsicherheiten, die Ängste, die Zweifel, die ja häufig irgendwo da sind, wenn wir merken, dass sich Dinge stark verändern. Das sind einfach Emotionen, die sind in einem Veränderungsraum. Die sollten aber irgendwo auch ausgedrückt werden, die sollten besprechbar gemacht werden, die sollten gehört werden. Und ich finde, dann auch als wichtige Information wiederum für einen weiteren Prozess genutzt werden. Und das ist etwas, was, glaube ich, so als Chance noch viel zu selten gesehen wird, ist ja, dass wirklich egal, was es für eine Emotion ist, ne, ob das jetzt irgendwie Freude und Lust ist oder aber auch Frustration, Wut und Ärger, am Ende sind das erstmal wichtige Informationen, mit denen wir arbeiten können und wo wir überlegen können, was lernen wir über die Art und Weise, wie wir jetzt gerade mit der Veränderung umgehen und was können wir vielleicht in Zukunft besser machen, anders machen. Aber dafür braucht es natürlich den sicheren Raum, in dem das besprochen werden kann. Und ich finde gerade dieser sichere Raum, da sind wir ja beim Thema psychologische Sicherheit auch, ist eine enorm wichtige Qualität in dieser Zeit. Und es ist eine Qualität, die müssen viele Teams erst entwickeln. Also psychologische Sicherheit als etwas zu nehmen, was nicht entweder da ist oder nicht da ist, sondern etwas, an dem wir kontinuierlich arbeiten müssen einfach. Dafür braucht es diese Räume, in denen natürlich auch eine Führungskraft sich hinstellt und vorlebt, auch ich fühle mich vielleicht manchmal nicht ganz sicher. Auch ich weiß nicht immer alle Antworten. Auch ich kann mich verletzlich zeigen in der Situation, aber auch in einem Raum, in dem anerkannt wird, geschätzt wird, respektiert wird, wenn andere Menschen sich verletzlich zeigen und ihre auch Unsicherheiten, ihre Ängste, ihre Zweifel mit anderen teilen, ohne da jetzt irgendeinen Prozess oder eine Veränderung torpedieren zu wollen, sondern weil ihnen das gerade wichtig ist, weil es sie bewegt. Und dieser Raum, das als eine Qualität, ich sag mal, kontinuierlich zu schaffen, das ist schon was, was ich als sehr wesentlich empfinde, aber es auch ein Prozess ist. Ich arbeite da mit Teams dann hauptsächlich natürlich zusammen, wo es über Monate immer wieder, egal um welches Thema es vielleicht inhaltlich geht, auch als ein Beiwerk darum geht, diesen sicheren Raum, diesen vertrauensvollen, offenen Raum zu stärken, immer wieder herauszufordern, zu stärken, zu erweitern. Weil wenn das da ist, ne, wenn wir merken, da ist dieses Sicherheitsgefühl und alle im Team haben das Gefühl, ich kann mich hier mitteilen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Das hat in diesen Phasen des Umbruchs so einen hohen Wert, so eine hohe Qualität. Aber wie gesagt, das ist etwas, an dem wir sehr, sehr bewusst auch arbeiten müssen.
Ja, finde ich ein tolles Beispiel. Ich habe ja mit Michael Müller einen Podcast gemacht, der auch sagt, die Organisation, die narrative Organisation, die hieß eins seiner Bücher. Also wir bestehen aus Geschichten. Also erzählen wir uns eben diese Anpassungsgeschichten. Wir müssen, die Zukunft wartet nicht, na, sie strömt auf uns ein oder so. Oder diese Heldengeschichten, wir packen das und dann merkst du, ah nee, diese Narrative verfangen nicht. Und das, was er so meinte, das fand ich ganz gut, dieser Schritt ins Postkonventionelle, also jenseits der Konvention und was man normalerweise tut, ist Story Listening. Also sich mal anhören, wie du das sagst, in einem sicheren Raum, ich mache es auch viel in Kleingruppen, was sind denn die Erlebnisse? Was sind die emotionalen Referenzerlebnisse? Und diese Transformation, die du auch so schön beschreibst, eine Emotion wird durch Besprechbarkeit und bewusste Reflexion zu einem Gefühl, über das wir plötzlich reden können.
Ja.
Und das ist ja, ich sage ja immer, die zweite Aufklärung, ja, wir können vernünftig miteinander reden, aber nicht verletzlich.
Ja.
Oder vielleicht gibt es ja noch ein anderes Wort, habe ich heute Morgen auch überlegt. Verletzlich hört sich immer so nach Wunde und gemein an, ne?
Ja.
Aber vielleicht rüstungsfrei.
Ja.
Ich suche dann noch so ein Wort, ne? Um dann ja auch in diese Erzählung zu kommen, wir, und dann ist interessant, wer mit diesem Wir gemeint ist, gehen zusammen in das Unbekannte. Aber wir folgen Werten, wir folgen Prinzipien, die wir als sinnvoll empfinden. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, was immer das ist. Wir lassen keinen zurück, wir sind sozial miteinander. Wir schmeißen die Leute nicht irgendwie auf die Straße, sondern gehen da als Menschen miteinander um. Also wenn diese Werte stehen und bestimmte Prinzipien stehen, wo du eben auch sagst, okay, selbst wenn ich meinen Job verlieren werde, was ja viele betreffen wird, werde ich nicht geächtet von der Gesellschaft, sondern ich bleibe Teil des Wirs, was ja bei uns in den normalen Erzählungen oft nicht so der Fall ist. Und deswegen habe ich natürlich keinen Bock auf eine Zukunft, die mich potenziell auch den Arbeitsplatz kostet. Und das dämmert ja so manchen, okay, vielleicht bin ich auch betroffen, als geistige Arbeiterin. Und da braucht es ja gewisse Dinge. Und er nannte das dann, das fand ich auch schön von Michael Müller, Story Doing. Also war es die gemeinsame Geschichte, die sinnhaft erlebte, empfundene Geschichte, in der ich auch drin vorkomme, einer möglichen Zukunft. Und diese Zukunftserzählungen, die fehlen ja manchmal. Und das finde ich interessant, dieses Ringen, wie können wir uns der Verletzlichkeit, dem Unwissen so stellen, dass wir unser zweites Intelligenzsystem dazu nehmen, sagen, wie fühlt sich das alles an und was braucht es, um die Systeme, also oder auch die Individuen, in eine Beruhigung zu bekommen, dass wir nicht irgendwie nur regredieren und in so Prepper-Mindset gehen, dann halt nur ich. Und da sehe ich es auch so, da tun wir uns mit schwer und gleichzeitig gibt es diese Erzählung ja auch in manchen Unternehmen. Reinventing Organization, Frederic Laloux, da gibt es ja mittlerweile Datenbanken, wo ganz viele Leute sagen, wir machen das sinngesteuert, und können damit vielleicht auch mit diesem Unbekannten anders umgehen.
Und genau dieser Punkt, ich finde den total, total wichtig, weil es knüpft eigentlich an dieser Beobachtung an, die ich habe. Wir lassen uns gerade von der Krise sehr treiben. Also es ist das, was uns irgendwo hinschiebt in eine gewisse Richtung. Aber wir haben wenig, was uns gemeinschaftlich zieht. Also so eine Zugkraft, eine Anziehungskraft. Und das kann natürlich in einer Erzählung einer gemeinschaftlichen Zukunft liegen. Aber ich finde genau diesen Punkt, gemeinschaftliche Zukunft. Also dieses, jede und jeder hat das Gefühl, ich komme da auf eine gewisse Art und Weise drin vor. Und ich erkenne auch meinen eigenen Beitrag. Ich erkenne, wie ich mich mit meinen Stärken, mit meinen Kompetenzen einbringen kann, damit das möglich wirkt. Das ist am Ende natürlich auch das, was uns wieder von innen heraus motiviert, was uns auch ein Gefühl dafür gibt, ich habe hier auch eine Rolle und ich fühle mich auch wieder, um bei psychologischer Sicherheit zu bleiben, ich fühle mich hier auch inkludiert, ich fühle mich gesehen, gehört, geschätzt und ich weiß, es geht nicht nur darum, dass er da drüben first ist, weil wenn er da drüben first ist und ich bin second oder third, dann ist dieser Raum nicht mehr sicher für mich. Dann muss ich eigentlich immer denken, dass alles das, was ich hier beitrage und über mich vielleicht auch sage, dass es im Zweifel auch gegen mich verwendet werden kann, wenn es nicht um us together quasi nach vorne geht, sondern darum, dass irgendwie bestimmte Teile nur nach vorne gehen. Also auch das gemeinschaftliche Gefühl ist etwas, was uns Stabilität und Sicherheit geben kann und auch geben sollte, gerade in der aktuellen Zeit.
Das ist spannend und ich glaube, da hängt ja auch auf gesellschaftlich eben das Ringen. Wer ist unser Wir? Wer gehört dazu? Wer gehört da nicht dazu? Ins Stadtbild. Das ist ja herrlich absurd. Und auf der anderen Seite natürlich auch ernüchternd, diese Kurzsichtigkeit und diese Erzählung eines sozialen Wirs, in dem Freiheit überhaupt erst möglich ist. Also wen meinen wir, wenn wir sagen, also es braucht ja dieses soziale Miteinander, damit wir als Individuum uns bilden können, uns erleben können und so weiter. Das heißt, dieses Freiheit der Freiheit willen und wir brauchen kein soziales Wir, das geht ja gar nicht auf.
Ja.
Das Ich findet immer in einem Wir statt. Und wenn wir das Wir nicht gestalten, sondern so aufs Individuum gehen, und das ist ja vielleicht diese Übertreibung der Individualität, die wir vielleicht auch gerade sehen, die dann eben dieses größere Wir nicht sieht oder die Alternative ist ja das ideologische Wir, also die Regression in Wir Deutsche, Wir und die anderen. Das ist ja so diese Rettung in alte Wir-Erzählung. Und dann ziehen wir halt Mauern hoch und bauen Mauern und dann alle, die nicht zum Wir gehören, fliegen raus und dann kriegen wir die Sache schon stabilisiert. Das finde ich auch spannend, weil das tatsächlich was Neues ist, was ja eine erweiterte Bewusstheit von wir bedeutet, wir als Menschen oder auch wir als Planet inklusive der Natur, wo wir uns ja auch total schwer mit tun.
Total, und ich musste auch gerade daran denken, also dieses Wir-Gefühl, am Ende geht es ja auch um ein Zugehörigkeitsgefühl. Wenn ich mich nicht zugehörig fühle, dann fühle ich mich auch nicht sicher, wenn das nicht vorhanden ist, dann ist, glaube ich, das Potenzial ziemlich groß, dass ich mich zurückziehen werde aus auch irgendwo einem gewissen gemeinschaftlichen Gebilde, wenn da diese emotionale Klammer nicht da ist. Wenn ich mich zurückziehe, bin ich aber, glaube ich, auch wiederum sehr viel empfänglicher für ein Wir-Gefühl, vielleicht in einem Kreis, der nicht so produktiv, aber vielleicht auch mal destruktiv ist. Auch das ist ja etwas, was wir gemeinschaftlich sehen. Oftmals sind Mitglieder der Gemeinschaft, die sich nicht mehr Teil der Gemeinschaft fühlen, dann doch sehr vulnerabel und fühlen sich anderen Gemeinschaften irgendwo hingezogen, die vielleicht keinen so positiven Sinn mehr haben, sondern im Zweifel einen sehr destruktiven Sinn. Deswegen finde ich dieses sinnorientierte, wohlwollende Wir-Gefühl, wo wir probieren, wirklich in der Breite die Menschen mitzunehmen und allen das Gefühl zu geben, du bist irgendwo ein Teil davon, auf eine positive, zukunftsgewandte Richtung. Ich glaube, dass das auch, wenn man es gesellschaftlich betrachtet, auch einfach ein sehr wichtiges Mittel ist gegen Hass, gegen Hetze, gegen Terror und Co. Weil natürlich, also Menschen werden sich immer eine Gruppe suchen irgendwo. Es ist schon so. Im Zweifel ist es im Internet, dort, wo wir es nicht sehen. Aber auch da, also im Zweifel, das zeigt sich ja heutzutage immer mehr. Selbst die Menschen, die wir als Alleingänger, Einzelgänger beschreiben würden, finden irgendwo Bezugspunkte, die im Zweifel dann nach außen hin auf der Straße weniger sichtbar sind, aber die trotzdem irgendwo einfach da sind.
Was glaubst du, sind denn Werte oder Sinnelemente, die dieses größere Wir schaffen können? Oder was ist es vielleicht auch, wenn wir jetzt die ganze Welt und die Gesellschaft denken, was ist es denn bei Organisationen? Wie kann sich da das Wir denn erweitern?
Ich finde, ein guter Schritt für viele Organisationen, es trifft jetzt nicht auf alle zu, aber gerade wenn ich jetzt so schaue, in welchen Organisationen habe ich schon gearbeitet, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ganz praktisch auch wieder in meine Zeit in der Otto Group zurückgehe, da haben wir auch nochmal neu nach dem Wir geforscht. Also das war 2016, 2017, 2018 rum. Es ging darum, uns selbst als Konzern mit 50.000 Mitarbeitenden, mit über 100 verschiedenen Unternehmen irgendwo nochmal neu zu erleben, nochmal neu zu verstehen und dann auch auf der Basis Antworten wahrscheinlich zu finden, was zieht uns und treibt uns jetzt gemeinschaftlich in die Zukunft. Und was total wichtig ist, finde ich, auch den Blick in die Vergangenheit zu richten. Also jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen wie die Otto-Gruppe hat ja eine sehr, sehr starke, relevante, richtungsweisende Historie einfach. Also was ist der Gründergeist eines Unternehmens? Wo kam das her? Mit welchem Sinn und Zweck, mit welcher inneren Überzeugung, wofür wurde das Unternehmen in den ersten Schritten mal von Werner Otto auf den Weg gebracht? Irgendwie 1950er Jahre, das ist ein Gründergeist, das ist irgendwie 70, 75 Jahre her. Können wir uns damit heute nochmal verbinden mit diesem Gründergeist? Natürlich ist die Frage, in welchem Unternehmen bin ich jetzt gerade und haben das alle Unternehmen, gerade natürlich jüngere Unternehmen, das ist vielleicht irgendwie auch nochmal präsenter. Aber wenn ich jetzt mal so auch schaue und ich glaube, wenn man es mal auf die vielleicht auch deutsche Unternehmenslandschaft überträgt, da gibt es ja gerade ganz, ganz viele Unternehmen, die in großen Krisen stecken, die aber schon 50, 100, 200 Jahre bestehen, wo, glaube ich, schon die Frage ist, was war denn mal unser Gründergeist? Also mit welchem Auftrag, mit welchem Sinn und Zweck, mit welchem gesellschaftlichen Beitrag wurde dieses Unternehmen damals gegründet? Wofür stand das Unternehmen? Was ist die vielleicht auch Ursprungsemotion, die da drin steckt? Und wie bauen wir jetzt die Brücke in Richtung Zukunft? Was bedeutet das heute für uns? Und was bedeutet das vielleicht auch für das Unternehmen in den nächsten 10, 20 Jahren? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass viele Unternehmen, die gerade merken, so, wow, und ich denke da zum Beispiel auch an Autoindustrie, Wow, da passiert gerade so viel und wir sind so krass herausgefordert wie wahrscheinlich nie zuvor, dass da so eine gewisse emotionale Verbindung zu diesem ursprünglichen Gründergeist vielleicht tatsächlich auch dabei helfen könnte, so einen Schritt in die Zukunft zu finden. Also nicht irgendwie mehr vom Gleichen zu machen, nicht einfach nur zu überlegen, so wie kriegen wir jetzt noch 5 Autos mehr verkauft und ist das jetzt irgendwie ein Elektro- oder Verbrennermotor, sondern worum ging es uns eigentlich mal vor 50, 100, 200 Jahren? Und diesen Geist ins Hier und Jetzt zu bringen, finde ich, kann ein sehr, sehr wichtiger Schritt für viele Unternehmen sein.
Ja, ich habe es auch erlebt bei Bosch, da bin ich ja viel gewesen, habe auch mal einen Podcast mit Petra Kamerwelle gemacht, da fand ich das auch schön. diese Versöhnlichkeit, mit der man auch auf die Vergangenheit schauen kann. Also Anerkennung und Versöhnlichkeit. Was ich ja manchmal ganz gerne mache in so großen Companies, die es schon so lange gibt, ich zeige deren Werbung. Wir haben die in 30er, 40er, 50er, 60er Jahren eigentlich für sich Marketing gemacht. Ne? Spannend, und welche Botschaft, welcher Geist kommt darüber und so. Und wie hat der sich so im Zeitgeist verwandelt? Und wo sind sie jetzt? Bei Bosch fand ich das interessant. Das ist ja eine wahnsinnig tolle Company, die wahnsinnige Erfindungen haben. Ja, okay, jetzt ob nun Verbrenner noch das ist, was dann uns wirklich ne, die nächsten Generationen tragen soll. Ja, okay, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, aber die erfinden ja ganz viel anderes auch noch. Mhm. Und da habe ich auch nochmal gesagt, und wenn wir wirklich in eine Richtung Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit gehen, was wir früher oder später aufgrund der Ressourcen machen müssen, ja, ob es nun in 10 Generationen, in 5, in 2 oder in einer ist, ne, aber es ist unausweichlich, wenn du einen gewissen Standard halten willst, ne, dann sind das ja auch die Unternehmen, die diese Erfindung machen müssen. Oder was heißt müssen, könnten. Und da machen die auch viel. Und das fand ich dann auch mal gut. Weil natürlich ist das eine Kränkung gewesen. Ich weiß noch, ich war einmal in einem Motordrom in Böblingen, wo es nur so Supersportwagen drin stehen, ne, wo so Leute so ihre Sportwagen parken und alles vom Feinsten, geile Kisten und so. Ne. Und wir sagten also zum Spaß, ja bald ist Benzinerfahren das neue Reiten. Dass du sagst, ach Schatz, wollen wir nicht nochmal zur Rennstrecke gehen und so ein Porsche nochmal 10 Runden lang fahren, da wissen wir nochmal, wie es Benzinerautofahren war. Ne? Ja. So. Und es war natürlich für so Leute, die aus dem Motorsport kamen, ne, die dafür brennen, ne, irgendwie so äußerst ambivalent, ne? Dieses Lebenswerk auch so zu Ende gehen zu sehen. Ne? Und das finde ich auch nochmal interessant, dass man ja bei den Veränderungen auch Rituale braucht, der Würdigung, der Anerkennung, der Versöhnlichkeit, dass vielleicht etwas zu Ende gehen darf. Mhm. Ja. Und jetzt hast du mal VW als Beispiel gesagt, das war ja die Idee, wir wollen jedem Bürger ein Auto geben, mehr nicht. Ja. Und nicht noch größer, noch schneller, noch dies, noch. Ja. Wo wir dann ja irgendwann hin sind, war ja auch toll. Und jetzt zu sagen, vielleicht reicht ja die Mobilität, vielleicht könnten wir es sogar teilen. Ne? Ja. Das sind ja auch so Ideen, die auch noch nicht wirksam sind, obwohl sie ja auf ganz vielen Aspekten sinnvoll wären, aber der Sinn noch nicht anschlussfähig ist. Ne? Dieses Würdigen von dem, was war und vielleicht auch Abschied nehmen von etwas. Mhm. Weil das Neue braucht ja auch Platz, und dann zu sagen, ja, und das machen wir nicht mehr. Ja. Und das haben wir auch schon so gemacht. Also dieses Rauchen in Kneipen, wer sich noch erinnern kann. Ja. Und in Flugzeugen. Jetzt finde ich auch lustig, ja, ich bin gestern so durch die Weinberge gefahren, da war ich in Neckarsulm, Heilbronn, der Ecke, wunderschön. Und jetzt werden ja zurückgepflanzt, weil die Leute weniger Wein trinken.
Au. Oh.
Mhm. Ja, wo du sagen könntest, Bordeaux, ein Drittel der Weinberge werden abgebaut. Ne? Und jetzt könntest du sagen, ja okay, die Chinesen machen mittlerweile auch schönen Wein, die Südafrikaner auch, die Chilenen auch. Das ist ein Faktor, aber es ist auch so die Zeit vorbei, dass man immer so abends mal ein Glas Wein trinkt, für viele. Ja, manche machen es ja noch. Ne? Und zu sagen, ja, es war schön, haben wir ein paar Jahrhunderte gemacht und jetzt nicht mehr oder ein paar Jahrzehnte und jetzt nicht mehr, ne? Also die Würdigung, dass etwas zu Ende gehen darf. Dass wir vielleicht irgendwann mal sagen, ach, das war schön, dass wir mal 200 auf der Autobahn gefahren sind und jetzt nicht mehr. Ja. Das sind wir noch nicht. Ne?
Total. Und ich finde, Würdigung finde ich einen schönen Begriff dafür. Und ich glaube, wenn man das auch in organisationale Rituale integriert bekommt, auch immer wieder anzuerkennen, was haben wir gemacht, was haben wir gelernt daraus, wie hat das auch das geprägt, was wir heute sind, weil ich meine, genauso wie du es beschrieben hast, ne, dann wurden Jahrzehnte am Verbrennermotor gebaut, auch das hat ja den Erfindergeist weitergebracht, auch das hat irgendwie für Innovationskraft, handwerkliches Geschick geführt, Dinge, die heute ja weiterhin als Qualitäten nutzbar sind, in anderer Form so gesehen. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich so diese Kombination aus so, was haben wir gelernt, wie hat es uns heute geprägt, wie können wir diese Errungenschaften würdigen, aber diesen Erfahrungsschatz, den Fähigkeitenschatz, das, was es mit uns auch gemacht hat, auch mit in die Zukunft übertragen. Ne? Was sind die guten Dinge daraus, die wir auch mitnehmen, auch wenn sich die Form verändern kann, ne? Von dem, was wir tun. Und ich glaube, das, genauso wie du es beschreibst, ist der Lauf der Zeit Und da frage ich mich dann eher immer, aber da sind wir eher dann bei strategischen Fragen aus meiner Sicht, was ist denn auch wirklich ein guter Zeitpunkt, um auch loszulassen? Nicht ein totes Pferd zu reiten, ne, was dann doch vielleicht irgendwie viele probieren, noch ewig auf dem Gaul irgendwie weiterzureiten, obwohl nicht mehr viel passiert. Wann ist der Zeitpunkt, von so einem toten Pferd abzusteigen? Ich glaube, das ist eine wichtige, wie gesagt, auch ein bisschen strategische Frage für viele Unternehmen, wenn es jetzt wirklich ums Business Model geht. Es ist aber vielleicht auch eine Frage, die sich einzelne Teams stellen können, wenn es um Arbeitsweisen geht, ne? Arten und der Weisen, sich zu organisieren, Projekte zu managen. Auch da merken wir vielleicht so, hey, es gibt bestimmte Facetten, die funktionieren für uns nicht mehr. Die können wir loslassen. Das sind Tools, das sind Methoden, das sind Ansätze, die haben uns bis hierher gebracht. Aber es ist Zeit, das loszulassen und uns irgendwo für etwas Neues auch zu öffnen.
So, wenn wir das tote Pferd loslassen, dann leben wir in der Welt ohne Reiten. Ja, das ist ja auch, ist ja interessant. Und das schien ja damals, der Ford hat ja dieses Statement gebracht, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, ja, dann schneller das Pferd. So wie wir jetzt auch immer noch in dem Meer vom Gleichen denken, weil das Neue ist unvorstellbar. Und obwohl wir ahnen, dass das Alte uns nicht langfristig tragen wird, ne, das ist auch interessant. Wenn du jetzt Unternehmen hast, ja, und du berätst ja Teams und Führungsgruppen, ja, die sagen, ah, genau, ich hätte auch gern mehr Veränderungsfähigkeit. Was sind denn da so Ansatzpunkte, wo du so sagen würdest, da kann man so ansetzen? Wo würdest du sagen, ja, da kriegst du so einen Griff dran, weil es ja auch so ein bisschen ein Ohnmachtsthema, ne? Weil wir so in Unmöglichkeitsstrukturen zu leben scheinen, die ja genau das nicht möglich machen, weil wir Getriebene sind. Was würdest du denn sagen, also fang mal damit an?
Ja, also genauso wie du es beschreibst, ne? Es ist ein Ohnmachtsthema, weil es uns natürlich von allen Ecken und Enden irgendwo betrifft. Also das Thema Veränderung, Transformation. Wenn ich so ganz konkret auch an meine Arbeit denke, dann sehe ich natürlich Veränderungsfähigkeit auch erstmal auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch ja sich entwickeln und auch die Möglichkeit, das zu stärken. Und ich glaube, die Frage ist halt eher, wo sieht man jetzt für sich selbst, wenn ich auf meine Arbeit gucke, einen guten Ansatzpunkt im Sinne von, da haben wir einen ganz konkreten Einflussbereich, einen Einflussbereich, den wir nutzen können, wo auch relativ schnell eine Wirksamkeit entstehen kann, um so etwas auch wie Veränderungsfähigkeit zu stärken. Also wo sind gerade unsere Einflussbereiche? Weil auch bei so einem Thema wie Veränderungsfähigkeit, wir können natürlich jetzt probieren, viel zu tun, aber auch da, wenn es verpufft, wenn es nicht funktioniert, dann ist das eigentlich schon wieder so ein Rückschlag, was uns eher dazu bringt zu sagen, nee, komm, lass uns die Dinge weiter so tun, wie wir sie tun. Deswegen finde ich insbesondere diesen Blick, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Team gucke, man kann es aber auch auf eine gesamte Organisation sehen, immer eigentlich mit der Frage zu beginnen, was können wir gerade wirklich beeinflussen und kontrollieren in unserer Arbeit und in der Art und Weise, wie wir selbst individuell, aber auch im Kollektiv mit Veränderungen umgehen. Und natürlich können wir nicht immer kontrollieren, weil ich jetzt mal breiter denke, was es für Impulse sind, die auf uns einströmen, welche Anforderungen heute kommen aus dem Management oder irgendwie aus dem Wettbewerb. Aber natürlich können wir sehr, sehr stark beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und am Ende ist es häufig dann wirklich eine Frage des Umgangs. Und wenn ich da an Veränderungsfähigkeit denke, dann sind es für mich ganz unterschiedliche Qualitäten, die wir sowohl in einem kleinen Gruppenlevel, aber auch auf einer höheren Ebene uns anschauen und etablieren können. Und für mich ist ein wesentlicher Schritt eigentlich auch immer der Schritt der Klarheit und der Fokussierung und auch der Begrenzung. Also wie können wir uns sowohl im Kleinen, selbst ich individuell als einzelner Mensch, aber wir auch in einem Team, wir in einem Geschäftsbereich, im ganzen Unternehmen, dafür sorgen, dass wir für uns eine Klarheit, eine Fokussierung darüber schaffen, womit wir uns gerade beschäftigen und wo wir wirklich unsere Energie und Ressourcen investieren und wozu sagen wir auch ganz konkret Nein. Weil Veränderungsmüdigkeit kommt ja auch daher, wir haben ja vorhin darüber auch schon gesprochen, durch diese Überdosis, durch diese hohe Parallelität, durch diese Gleichzeitigkeit, alles gleichzeitig zu wollen und zu müssen und so einen großen Druck dadurch auch zu spüren. Und deswegen finde ich diese Fokussierung, diese klare Begrenzung von dem, wo wollen wir gerade hin, was ist für uns wichtig, warum ist das wichtig und was tun wir jetzt gerade dafür, einfach ganz, ganz wesentliche Fragen, die wir uns in einem alltäglichen Level immer wieder stellen müssen und beantworten sollten. Es ist natürlich auch eine starke Führungsfrage, genau das zu tun. Du hast vorhin auch über Kommunikation gesprochen. Kann ich immer wieder auch einerseits dafür sorgen, dass ich kommunikativ Klarheit schaffe, also indem ich zum Beispiel kommuniziere, in welche Richtung es gerade geht und was gerade wirklich im Fokus steht, kann ich aber auch kommunikativ im Dialog dafür sorgen, dass wir immer wieder schauen, wo sind gerade Unklarheiten, wo geht gerade vielleicht auch Fokus verloren, wo verlieren wir uns gerade wieder vielleicht auch in vielen Möglichkeiten und Alternativen. Also ich finde, dass dieser Punkt Klarheit, Fokussierung, Begrenzung ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Faktor zum Beispiel ist. Und den bekommen wir auch zum Beispiel über dieses Thema Zukunftsnarrativ, ne, um diese Brücke nochmal zu bilden. Weil wenn wir uns festlegen für eine gemeinsame Geschichte unserer Zukunft, dann haben wir einen Korridor, dann haben wir einen gewissen Pfad, eine gewisse Richtung für uns festgelegt und können darauf aufbauen, natürlich auch viel besser die Fragen beantworten, okay, wie kommen wir denn jetzt hin? Wenn wir diese gemeinschaftliche Geschichte erzählen, was ist denn der Weg und welchen Schritt gehen wir heute und morgen, was braucht es dafür, aber auch, was tun wir nicht, was ist nicht unser Weg? Das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Ableitung, die wir in der heutigen Zeit eigentlich auch treffen müssen.
Ja, das finde ich ganz schön, weil ich auch oft sage, mach mal erstmal eine Not-to-Do-Liste.
Ja, ja, total.
Und dann kleine Schritte und fang an mit einem persönlichen Veränderungswunsch, wo du wirklich mal durch den Prozess einer gelungenen Veränderung gehst.
Ja,
und schau dir dabei deine Immunität gegen den Wandel an und deine innere Umerzählungsdynamik, ja, oder Umfühlungsdynamik an einem konkreten Beispiel. Und dann kannst du nämlich so erkennen, ach so, ja, deswegen wollen wir das nicht, ne? Und das entlastet auch, finde ich auch schön, was du sagst, diese kleinen Schritte, weil wenn wir immer die ganze Welt auf den Schultern haben, dann merkst du so, ist das im Circle of Influence? Nö, muss ich zugucken, ne? Muss ich aushalten und das kann ich natürlich besser in einer erweiterten Haltung, ne?
Und da entsteht ja auch super viel Ohnmachtsgefühl, genau, wenn wir uns immer wieder gedanklich eigentlich in diesem Kreis der Bedenken aufhalten. Und das kennen wir alle aus unserem eigenen Alltag, ne? Wir machen die Nachrichten auf, wir sehen gerade, was so über dem Teich so passiert, überall in der Welt. Und was ist die Folge? Ohnmachtsgefühl. Weil wir merken, das ist so weit weg. Es ist trotzdem was, was uns irgendwo emotional catcht, aber wir können da sehr, sehr wenig tun. Und deswegen finde ich auch, Fokus bedeutet auch, genauso wie du sagst, was haben wir selber in der Hand? Was können wir kontrollieren? Was können wir unmittelbar beeinflussen? Da können wir auch Wirksamkeit spüren. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich der zweite Punkt, den ich auch nennen würde. Woher kommt Veränderungsmüdigkeit? Kommt auch aus einem fehlenden Wirksamkeitsgefühl. Also woran machen wir fest, dass wir wirksam sind? Können wir gemeinsam gewisse Wirksamkeitsmarker für uns setzen? Immer und immer wieder auch in dieses Gefühl zu kommen, wir haben einen Aufwand, aber wir merken auch, was daraus entsteht. Entsteht eine Balance zwischen Effort und Reward oder ist das total in einer Imbalance? Weil auch das ist etwas, was in Transformationen ziemlich häufig passiert. Ganz viel Aufwand, ganz viel wird bewegt. Niemand spürt, was passiert. Niemand spürt, welchen Fortschritt wir gerade machen, weil es irgendwo verpufft und irgendwie alles sehr langfristig und vage orientiert ist. Aber wie schaffen wir es selbst, große Transformationen so runterzubrechen, dass ich und wir im Team auf vielleicht wöchentlicher, monatlicher Basis reflektiv bestimmen können, was hat das gerade verändert? Welchen Fortschritt spüren wir, nehmen wir wahr? Wo entsteht eine Resonanz? Wo bekommen wir ein Feedback von unseren Stakeholdern, dass das etwas bewegt hat, etwas verändert hat? Dieses Selbstwirksamkeitsgefühl ist total wichtig. Wenn wir das nicht haben, dann kommen wir auch wieder in diese emotionale Erschöpfung, ne? Und es kann sich natürlich dann sehr, sehr gut auch kombinieren lassen mit, wir haben diese Klarheit, wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, welche Schritte wir gehen, aber wir stärken auch diesen Reflexionsmuskel, um immer wieder auch zu spüren, wo sind wir wirksam, wo erzielen wir Fortschritte, wo nehmen wir uns auch selbst wirksam wahr. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schleife, die wir brauchen.
Ja, da bist du auch bei dem Thema Selbstentwicklung ist Weltentwicklung. Ja, also wo fange ich an bei mir selber und mich das selbst wissen lassen, dass ich mich verändern kann? Vielleicht hast du zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wie arbeitest du denn mit deiner Veränderungsfähigkeit oder wann begeht dir Veränderungsmüdigkeit? Was sind denn so deine persönlichen Herangehensweisen? Vielleicht hast du da auch einen kleinen Tipp für unsere Hörerinnen.
Ja, ich finde, gerade so Selbstentwicklung bedeutet für mich eigentlich auch immer zu gucken, wie schaffe ich es, meine persönlichen Grundbedürfnisse zu stillen? Ne? Weil wenn ich merke, da passiert gerade sehr, sehr viel und auch bei mir in den letzten Jahren super viel Veränderung gewesen. Manches geplant, anderes irgendwie auch nicht geplant. Irgendwie manches hat funktioniert, anderes total gegen die Wand gefahren. In diesen Momenten für sich stabil zu bleiben und sicher zu bleiben, bedeutet, dass ich auch auf mein eigenes Fundament ganz gut achte. Also was sind die Wurzeln, was gibt mir Halt, was gibt mir Stabilität? Und es hat sehr, sehr viel mit den eigenen Grundbedürfnissen zu tun und die so im Blick zu behalten. Für mich ist es zum Beispiel, dass ich merke, um einigermaßen stabil zu sein, auch als Mensch, emotional, mental, auch in schwierigen Zeiten, ich brauche Bewegung. Also wenn ich nicht Bewegung bekomme, ich merke das zum Beispiel auch, war jetzt irgendwie in den letzten Wochen mal wieder so 2 Wochen gut erkältet, komme auf wenig Bewegung, das macht sofort etwas mit mir, ne? Also auch mental, emotional. Und dann aber wieder zu merken, egal wie anstrengend es gerade ist, egal wie unsicher gerade Momente sind, wenn ich selber auch physisch in Bewegung komme, dann reguliere ich mich besser, auch emotional besser, dann kommen aber auch die Gedanken in Bewegung. Und dann merke ich auch, dann kann ich auch gedanklich andere Welten viel, viel besser erschließen. Das ist so für mich so zum Beispiel so eine Strategie, wo ich gemerkt habe, boah, da ziehe ich auf so vielen Ebenen so viel draus, ne, aus dieser körperlichen Bewegung. Und für mich ist es auch immer gepaart dann wirklich mit Raum, den ich mir selber schaffen will und auch zwingen muss für Introspektion, für tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem, was passiert eigentlich gerade, was stresst mich, was verunsichert mich, woher kommen vielleicht auch gerade gewisse Gefühle und wie ordne ich die für mich ein? Weil es gibt auch Tage, da sitze ich da und denke mir so, ey, irgendwie mache ich mir gerade übelst die Birne so und ich komme nicht raus aus den eigenen Zweifeln und aus der Unsicherheit. Und da immer wieder so den Schritt zurück machen zu können und mal so einzuordnen, woher kommt das eigentlich gerade? Und wie kann ich da einen guten Umgang mit finden, dann wieder eher in so eine Ressourcenorientierung zu kommen, zu sehen, was funktioniert, zu sehen, was schon da ist, was mir eigentlich Kraft gibt, was mir Zuversicht gibt, was mich auch in meinem Glauben stärkt, eine bestimmte Veränderung selber geben zu können. Aber das braucht diese Momente, ne, um wahrzunehmen, wie es mir gerade wirklich geht, wo vielleicht tatsächlich auch Spannungen da sind, um mit diesen Spannungen dann auch arbeiten zu können. Manchmal für mich wirklich auch individuell oder halt natürlich auch im Gespräch dann mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie. Das ist für mich etwas, was mir eigentlich im Alltag sehr stark dabei hilft, auf einem guten Weg zu bleiben.
Ja, danke für den Hinweis, finde ich, also resoniert sehr mit mir, weil ich gestern von Susanne Zaninelli einen tollen Satz gelernt habe. Ein Nein ist ein Zeichen für ein noch nicht erfülltes Bedürfnis. Und deswegen finde ich das so schön, wenn du in eine Lebensbejahung, also sag Ja zum Leben, wehre dich nicht gegen das Leben, ja, sondern das Leben ist dein Coach und sei für das Leben und nicht gegen das Leben. Dann finde ich deinen Zugang total gut. Ja, dann achte auf deine Bedürfnisse. Ja, dann hast du weniger Neins, die gegen das Leben sind. Weil ja, das ist nicht immer alles in unserem Einflussbereich, ja, wie du so schön beschrieben hast. Ja. Sondern manches musst du eben halten können, ja, in seiner Widersprüchlichkeit und Ambivalenz und in der Unsicherheit, die ja bleibt. Also wir wissen es beide nicht, wie es weitergeht. Könnte so. Und manches stimmt nicht mehr zuversichtlich, manches ist beängstigend. Aber diese Bejahung und das Achten auf die eigenen Bedürfnisse ist ein sehr schöner Hinweis von dir. Ich danke dir, Benjamin.
Danke, Martin. Hat sehr viel Freude gemacht.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.